Unser Titel heißt KI Exchange live aus der Praxis, welche AI-Cases 2026 wirklich im Einsatz sind und wie Empowerment die AI-Adoption beschleunigt. Das ist ein ganz schön langer Titel und könnte sperrig sein. Unser Versprechen an euch ist, dass wir euch wirklich konkrete Use Cases mit an die Hand geben und auch so ein bisschen unter die Motorhaube gucken. Also, was kosten die Sachen? Was brauchst du, damit das erfolgreich ist? Wie skalierbar ist es am Ende? Und ich habe hier ein wunderbares Panel sitzen mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten. Und ich stelle sie euch einmal vor. Wir haben Johanna von der ING. Und du bist seit 23 Jahren bei der ING in Deutschland, in Frankfurt, gestartet als Studentin und bist jetzt als Head of AI und Analytics bei der ING in Frankfurt und du verantwortest den skalierbaren Einsatz von KI und Analytics-Lösungen und die Governance, was ja durchaus sehr zentral ist, wenn wir uns das Gesamtbankgeschäft anschauen. Du verantwortest aber das nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Gruppenlösung und auch die bereichsübergreifende COO-Transformation. Und dein Anspruch ist, aus KI-Schlagworten echten Mehrwert kreieren für Kunden, für die P&L und für die Menschen dahinter. Herzlich willkommen, Johanna.
Danke.
Eva, dich haben wir jetzt gerade schon kennengelernt. Ich stelle dich trotzdem nochmal vor. Und du machst nämlich das, was oft übersprungen wird. Du kümmerst dich um die Phase nach der KI-Strategie. Also genau da, wo es sich unterscheidet, ob das funktioniert oder ob es einfach nur teuer wird. Bei der Helaba baust du AI-Empowerment auf und du bist überzeugt, Technologie skaliert nicht nur da oder skaliert nur, wenn auch die Kompetenz im Umgang mit ihr skaliert. Danke, dass du da bist.
Schön.
André, du bist seit März diesen Jahres Geschäftsführer von CAI Technology, der KI-Einheit der Corio-Gruppe. Und mit CAI baust du mit deinem Team keine KI-Demos, sondern produktive KI-Lösungen im Forderungsmanagement. Und bei euch sind Text- und Voice-Agenten im Einsatz, Thema Document Analytics. Und da hören wir einen ganz besonderen Use Case von dir. Und ihr setzt auf lokale, automatisierte, DSGVO-konforme und messbare Lösungen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. So, und last but not least haben wir Karim in der Runde. Und du hast keinen Finance-Background. Und das ist gewollt, weil ich bin der Überzeugung, dass es uns als Branche sehr gut tut, auch ungewohnte oder andere Denkmuster außerhalb von unserer Bubble insbesondere bei solchen disruptiven und revolutionären Themen mit einzubeziehen. Du hast 250 Keynotes gehalten auf 5 Kontinenten. Du bist Gründer, Dozent an der IBS Executive School und du hast eine kontroverse Frage für uns mitgebracht. Was passiert eigentlich mit unserem Denken, wenn wir alles an die KI delegieren? Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. So, und jetzt starten wir rein und das nennt sich Lightning-Runde. Und Frage an euch, welcher KI-Case läuft bei euch gerade wirklich? Also nicht im Pilot, kein Proof of Concept, sondern wirklich produktiv im Einsatz. Johanna, du darfst starten.
Ja, also bei der ING ist es so, dass wir immer genau schauen, dass wenn wir Use Cases live nehmen, dass die einfach einen direkten Kundenimpact haben oder aber einen Impact für unser Geschäftsmodell in irgendeiner Form darstellen. Und ich habe jetzt 2 Beispiele, die ich an dieser Stelle nennen kann. Das eine ist ein Klassiker, das ist etwas, was der Kunde direkt spürt. Das ist natürlich unser GenAI Chatbot und Voicebot. Den haben wir tatsächlich relativ spät verhältnismäßig live gestellt, würde ich mal behaupten, weil wir einen sehr gut rule-based Chatbot im Face hatten und da die Accuracy erst hochfahren mussten, bis wir da tatsächlich auf die gleichen Effekte gekommen sind. Aber der ist mittlerweile so gut, dass er wirklich kontextbasiert sowohl auf Voice als auch eben im Textbereich performt und da die Kundenanliegen wegmanagt. Das merkt der Kunde eben als direkte Schnittstelle. Und die anderen, das ist jetzt auch keine Überraschung, das ist im Hintergrund in unseren Prozessen, wenn es eben um Kreditentscheidungen geht. Ja, da haben wir die KI im Hintergrund in der Vorbereitung dieser Kreditentscheidung stark im Einsatz.
Ja, spannend. Dann, Eva, magst du noch mal über einen konkreten Use Case sprechen, der bei euch in der Helaba live ist?
Ja, also glücklicherweise, und da bin ich sehr stolz, sind es mehrere, die schon letztes Jahr live gegangen sind und es werden bis zu 15 am Jahresende sein. Und einer, der wirklich sehr gut funktioniert und auch vom Fachbereich super angenommen wird, der heißt DocExtract. Das ist ein ganz klassisches Dokumentenextraktionstool, wenn ihr so wollt. Da geht es darum, diese manuelle Suche von Informationen aus Nachhaltigkeitsberichten, aus Jahresabschlüssen und Gutachten nicht mehr machen zu müssen, weil die so super fehleranfällig ist. Und das macht die KI und überführt es dann in so eine Art automatisierte Checkliste. Das unterstützt die Leute im Fachbereich mega. Da kriegen wir gutes Feedback und das würde ich sagen, DocExtract, es fliegt.
Das ist ein gutes Stichwort, Doc-Extrakt oder generell Dokumenten-Handling. André, was sind denn eure Use Cases, die
Leute? Also ich würde jetzt gar nicht mal nur einen einzelnen Use Case, oder wir können es als Master-Use Case beschreiben, weil das ist unsere Plattform KAI, also nicht CRL, sondern wir nennen sie KAI, unser KI-Ökosystem sozusagen. Und darüber ist es so, dass dieses System quasi eigentlich 24/7, 365 Tage läuft und jede Kundeninteraktion erstmal über KAI läuft, ja. Im deutschen Geschäft sprechen wir ungefähr von 20.000 Kundenanliegen, eingehenden Kundenanliegen, das heißt, die nicht über unser Self-Service-Portal erledigt werden, sondern die direkt erstmal über die KI-Plattform läuft sozusagen. Und dann schauen eben verschiedene Module, die auch miteinander arbeiten, also Voice-Agenten, Text-Agenten, ähnliche Dokumentenagenten, aber auch Qualitätsanalysen drüber, die halt dann sozusagen prüfen, was ist das Anliegen, wie kann ich den Fall klassifizieren, muss es jetzt ein Mensch oder eine Maschine bearbeiten? Und was ist sozusagen eigentlich der nächste beste sozusagen logische Schritt, um sozusagen die Lösung herbeizuführen? Ja? Und da ist es tatsächlich so, dass wir um und bei aktuell bei den Anliegen, die sozusagen direkt bei uns einkommen, 70% aller Anliegen sozusagen KI-orientiert lösen können. Ja? Und das ist für uns, ja, das ist tatsächlich für uns unser Use Case, den wir eigentlich gesamtheitlich sozusagen weiterentwickeln. Wir gehen da nochmal ins Detail. Wir haben ja einzelne Komponenten da auch darunter. Gleich, glaube ich, sprechen wir nochmal über den Fall Document Analytics, wie wir das relativ speziell vielleicht auf unsere Weise gelöst haben. Aber das ist sozusagen unser Master-Use-Case, sage ich mal, unser Ökosystem.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, 20.000 Anlässe, in welchem Zeitraum?
Pro Tag, ach, habe ich nicht gesagt.
Ah, ja, okay.
Nee, das ist schon pro Tag, also es kommt pro Tag.
Das ist ja eine wichtige Information.
Ja, hast du das, sorry, habe ich vergessen. Also, genau, also ja. 20.000 pro Tag.
Okay, ja. Verstanden. Karim. Was ist dein Use Case, den du hier heute mitgebracht hast?
Das ist nicht meiner, ich wollte aber einen mitbringen und es ist wahrscheinlich in einem regulierten Markt schwieriger. Aber IKEA zum Beispiel vor ein paar Jahren 8.500 Kunden, Mitarbeiterin durch den KI-Chatbot Billy ersetzt. Aber die Leute wurden nicht entlassen, sondern sie wurden abgeskillt zu Interior-Designern, Beratern und es hat dazu geführt, dass im ersten Jahr IKEA 1,3 Milliarden Euro Umsatz generiert hat. Und ich fand diesen Use Case sehr spannend, dass das Thema nicht nur mal darum geht, drauf zu gucken, wie kann man Leute auch zum Teil ersetzen und wie kann sie upskillen. Genau.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, da sprichst du auch einen ganz spannenden Punkt an, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, nämlich, wie messe ich denn die Effektivität von KI-Lösungen und wie stelle ich eigentlich fest, dass das erfolgreich ist oder nicht? André, im Vorgespräch hast du du hast ja gerade gesagt, es gibt nicht einen speziellen Use Case, sondern ihr habt KAI und da ergeben sich ganz viele draus. Aber wenn wir auf einen spezifischen gucken, da hast du erzählt, ihr wertet 3 Millionen Dokumente und E-Mails im Jahr automatisiert aus.
Korrekt.
Das macht ihr lokal. Und das macht ihr DSGVO-konform und ihr habt eine 4,6
Bewertung. Also wir gucken auch die Google-Bewertung natürlich an, wie die KI-Lösung funktioniert und so weiter. Also schon relativ, ich glaube, für ein Inkasso-Unternehmen sind 4,6 Sterne mit 40.000 Google-Bewertungen ist nicht schlecht, muss man sagen, glaube ich. Also ich glaube, das
ist nicht
sich reden lassen.
Genau.
Ist nicht nur, also liegt nicht nur an der KI, ne, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, da sind ganz viele andere Komponenten, die da mit reinspielen. Guter Kundenservice, eine gute Kulanzstrategie oder ähnliche Sachen, aber die KI. Dadurch, dass immer mehr Lösungen über die KI laufen, spielt die natürlich auch mit rein, muss man
sagen. Ja. Erzähl uns mal genau, wie funktioniert das? Also wie macht ihr diese Dokumentenauswertung? Was steckt da dahinter? Und auch, ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema hinsichtlich lokales Hosting, DSGVO-Konformität. Wir sind hier im Forderungsmanagement mit sehr sensiblen Daten. Gib uns mal einen Einblick, nimm uns mal mit, wie funktioniert das?
Genau, also vielleicht kannst du, wir sprechen hier über unstrukturierte Daten, haben viele den Begriff wahrscheinlich schon gehört, also Daten, die nicht in irgendeiner schönen Tabellenform oder Ähnliches zur Verfügung stehen. Und das sind eben, wie gesagt, E-Mail-Texte, das sind PDF-Dokumente, können aber andere, kann auch Word-Dokumente oder Ähnliches sein. Also sämtliche verschiedenste Dokumente, die sozusagen erstmal uns erreichen quasi. So, und für uns ist es so, also wir nutzen dafür jetzt eine KI, die halt sich den Fall genau anguckt, den zuordnet, klassifiziert und dann auch den Kontext sozusagen versteht, sag ich mal, was ist der Sachverhalt und dann natürlich probiert, dieses Dokument sozusagen vollautomatisiert zu bearbeiten. So, was haben wir jetzt technisch, weil du jetzt gesagt hast, was heißt eigentlich lokal und so weiter. Also es gibt ja zwei verschiedene Arten. Es gibt auch die Frontier-Modelle, die alle kennen, glaube ich, GPT-5.5 zum Beispiel, Claude und so weiter, ja. Wir haben jetzt gesagt, oh, das ist vielleicht ganz smart, weil das ja so ein Hochvolumenprozess ist und im Prinzip hochsensible Daten, aber wir da nicht einen Großteil von, sag ich mal, über ein lokales Modell lösen. Das nennt sich ein Open-Weight-Modell. Ja, was heißt Open-Weight? Das ist erstmal ein Modell, wo der lokale Kern, der gelernte Kern, sag ich mal, zur Verfügung steht. Und zwei tolle Dinge ergeben sich dadurch. Das eine ist, ich kann diesen Kern komplett trainieren. Ja, also ich habe die abwegigsten Dokumente, weiß nicht, Gerichtsvollzieherrechnungen, Zwangsvollstreckungsdokumente, ich weiß es nicht, sonstige Dokumente, die teilweise oder handschriftliche Dokumente, die sehr komplex sind. Und ich kann damit das Modell erstmal, jedes Gewicht dieses Modells kann ich trainieren. Das geht bei den Standardmodellen nicht, weil die haben immer nur ein kleines Feintuning, sind dann irgendwie auf Rechnungen vorsortiert und dann kann man halt ein Feintuning machen. Aber darüber können wir, das eine Vorteil, wir können es vollständig trainieren. Der zweite Vorteil ist, man kann dieses Modell sozusagen lokal installieren auf einem normalen Computer. Da muss natürlich eine gewisse Rechenleistung haben. Da sprechen wir über die NVIDIA-Chips, die ja überall in den Medien sind, also GPU-Performance. Aber wenn man diesen lokalen Rechner sozusagen hat, dann kann man das trainierte Modell darauf setzen und darüber in seiner eigenen Infrastruktur, in seinem eigenen Netzwerk, man muss natürlich auch Monitoring, Security-Updates und so weiter selber fahren, aber kann diese Daten vollständig lokal verarbeiten, ja. Und das ist eines der ganz, ganz wesentlichen Vorteile neben den Kosten. Also auch wenn man jetzt, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, aber neben der Kostenthematik, was gerade ja bei hochvolumigen Prozessen, da lassen sich einige Anbieter auch gut bezahlen, spart man natürlich auch ordentlich. Und das ist ein weiterer Vorteil, der auch sehr skalierbar ist. Und für uns, die auch in anderen Märkten arbeiten, nicht nur in Deutschland, kann man halt so ein, sag ich mal, so ein Proof of Concept dann nehmen und kann auf einen anderen Markt gehen. Da muss man vielleicht nochmal die Dokumente ein bisschen nachtrainieren, in dem Fall vielleicht feintunen. Und kann das dann auch den anderen Märkten sozusagen platzieren. Ja.
Ja. Zwei total spannende Punkte und ich glaube, jeder, der sich mit Dokumentenkategorisierung oder auch OCR-Lösungen auseinandersetzt, weiß, da gibt es auch zum Teil wirklich kreative Dokumente und da kommen auch manche Pre-Trained-Modelle an ihre Grenzen. Ich meine, gut, das hat man auch immer, aber ich glaube, da gibt es Vorzüge, wenn man das selber mitgestalten kann, dieses Training. Und zu den Kosten kommen wir auch später, aber auch dieses Thema Abhängigkeiten, das hatten wir ja auch im Vorgespräch, ne? Also wenn jetzt auf einmal Microsoft Preise anpasst oder wenn auf einmal ein Modell nicht mehr zur Verfügung ist, ist, glaube ich, auch nochmal sehr spannend, wenn man sich Gedanken macht über eine Make-or-Buy-Entscheidung. Johanna, die ING hat ja im Mai was gepublished, was es so am Markt bisher noch nicht gibt. Ihr habt die Instant Mortgage live genommen. Magst du dazu ein bisschen was erzählen und vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist, wie es angelaufen ist? Mai ist ja jetzt noch nicht so lange her. Und gerne mal einen Einblick.
Ja, wir haben im Mai, würde ich sagen, eine relativ große Pionierleistung für den Markt live gebracht. Wir haben unsere Instant Baufee live gebracht und was heißt das eigentlich im Grunde? Ich sage immer, Hamburg ist auch ein Ballungsraum hier, ich komme aus Frankfurt, da spielt es eine große Relevanz, wenn man die Immobilie gefunden hat, dass man schnell ist in der Kreditzusage. Das ist das ganze Ziel dahinter, dem Kunden sehr schnell eine Kreditzusage oder eine klare Kreditanfrage-Antwort an dieser Stelle zu geben. Und wie gucken wir da drauf? Ich meine, der Baufee-Prozess ist nach wie vor, das ist eine der größten individuellen Investitionsentscheidungen im Leben eines Menschen normalerweise. Und vorne dran ist das immer noch so, dass der Mensch natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielt. der Berater, die Immobilie, das ist ausschlaggebend. Und so funktioniert das auch heute noch. Es ist relativ egal, ob ich jetzt ein ING-Berater bin oder über die Interhyp komme oder eben freier Vermittler bin. Wichtig ist, dass an die Baufinau-Plattform angeschlossen ist. Und ja, von da an läuft ja so ein Baufinanzierungsprozess immer sehr strukturiert und sequenziell eigentlich durch. Und wir haben das ein bisschen umgedreht in dem Prozess. Wir haben große Teile davon auf Basis digitaler Daten und KI-Unterstützung gebaut, insbesondere im Bereich Objektdatenvalidierung und dem Bonitätscheck. Also das funktioniert im Grunde genommen so, wenn ich zu meinem Berater gehe und sage, das ist die Immobilie, die ich möchte, kann der auf Basis der Adresse eben eine digitale Objektdatenbeschaffung anstoßen. Und die basiert eben nicht mehr auf den 20 Dokumenten, die ich früher eingereicht habe, sondern wir bilden einen sogenannten digitalen Zwilling und arbeiten mit digitalen Katasteramt-Daten. Wir arbeiten mit Street-View-Bildern etc. Und auf Basis dieser Datenpunkte sind wir eben in der Lage, sehr schnell alles Vorbereitende für diese Objektdatenvalidierung zusammenzutragen. Und im zweiten Schritt kann der Kunde mit seinem Berater an dieser Stelle auch den digitalen Bonitätscheck durchführen lassen. Und auf Basis dieser beiden relevanten Checks, die wir durchführen müssen, kann er das am Ende direkt einreichen, auch durch eine voll digitale Unterschrift. Und sobald dieser Vorgang eben bei uns ist, stehen wir dann mit dem Wort, mit unserem Instant Promise innerhalb von 30 Minuten während unserer Geschäftszeiten entsprechend diese Rückantwort zu geben. Ja, und ich kann jetzt noch keine, also das Thema ist angelaufen, das kurzfristige Ziel ist, 15-20% unserer Vorgänge darüber abzubilden. Wir haben aber durchweg positive Rückmeldungen bisher bekommen. Also der Prozess ist toll, wenn man ihn einmal anders durchlaufen hat. Ich habe das vor 10 Jahren noch anders gemacht. Und das gilt momentan für Einfamilienhäuser und wir planen das jetzt für Eigentumswohnungen jetzt auch noch in diesem Jahr auszurollen und dann für weitere Objektdaten auch. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, also deswegen, dass die anderen Cases, die ich vorhin genannt habe, die sind auch schön, aber das ist der eigentliche, würde ich mal sagen, große Case, wo wir jetzt wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben.
Ja, den haben wir uns aufgespart, also dass hier die Spannung auch ein bisschen steigt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist für jeden, der schon mal eine Baufinanzierung gemacht hat, glaube ich, wirklich ein richtiger Gamechanger. Also es ist nicht mehr der Gutachter, der mit seinem Klemmbrett kommt, sondern es ist ein Tool von euch, was aus sehr unstrukturierten Daten aus unterschiedlichen Bereichen das alles zusammenfasst und da eine schnelle Entscheidung ermöglicht. Super spannend und ich bin sehr gespannt, wie ihr dann resümiert in den nächsten Monaten dazu. Jetzt haben wir vorhin so ein bisschen schon das Thema angestoßen, Kosten. Ja, weil man sagt, ja, dann ist es lokal gehostet, ne? Man spart sich irgendwie Tokens, aber André, nochmal vielleicht auf deinen Case zurückzukommen. Wann lohnt sich dieser Ansatz des lokalen Hostings?
Ja, also erstmal nichts ist umsonst, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also auch wenn man lokal, sag ich mal, das Modell hosten will, dann dachte ich ja schon, braucht man natürlich, man braucht von Monitoring, man braucht Security Updates, man braucht eine Governance dahinter, ne? Man braucht Menschen, die sich damit auskennen, vor allen Dingen, das glaube ich ganz wichtig, also einmal auf der KI-Seite natürlich, aber auch aus der IT-Sicht der Dinge, ja. Also deswegen, man hat eigentlich, kann man ganz banal sagen, also wenn man jetzt ein Standardmodell nimmt für eine Dokumentenverarbeitung, Analyse, dann ist man bei Microsoft, kennen glaube ich viele, Azure Document Intelligence ist sozusagen das Standard, die Standard OCR-Software, die es so auf dem Markt gibt. Da kann man so rechnen, da kostet man ungefähr, sag ich mal, 1 Cent pro Seite kann man so rechnen. Wenn wir jetzt über 3 Millionen Dokumente reden, durchschnittlich irgendwie 3 Seiten hat, dann sind wir bei 9 Millionen Seiten. Dann sind wir ungefähr bei, wenn man das jetzt teilt, sozusagen bei zwischen 80.000 und 90.000 Euro an Kosten, allein bei den 3 Millionen Dokumenten. Wenn man jetzt vielleicht gibt es einige Business, die noch deutlich mehr Dokumente haben oder auch international, dann kann man das natürlich auch nochmal weiter hochrechnen. Wenn wir jetzt das wirklich ganz konkret rechnen für einen GPU-Server, ich sag mal ein Chip, so ein A6000-Chip von Nvidia, der kostet ungefähr 6.000 Euro, muss man noch einen Rechner verbauen, da ist mal 10.000 Euro ungefähr. Und dann hat man natürlich noch die Wartungskosten, Overheadkosten und so weiter. Ne? Wobei auch die Standardkosten können natürlich abgeschrieben werden von einem Rechner sozusagen. Also das heißt, im Jahr hat man dann noch um die 4.000 bis 5.000 Euro Kosten sozusagen, die on top kommt. So, und jetzt kann man sich ja sehr schnell ausrechnen, in welchem Fall sich das sozusagen lohnt, weil so ein A6000-Chip, ich sag mal, der kann um die 20 Millionen Dokumente pro Jahr, sage ich mal, verarbeiten, relativ gleich verteilt. Sie können es natürlich nicht 20 Millionen Dokumente an einem Tag verarbeiten. Das wäre sehr schwierig, da würde die Rechenleistung an ihre Grenze, aber wenn das einigermaßen normal verteilt ist, dann kann man damit sehr viel mehr alleine verarbeiten als das, was wir jetzt schon haben. Und da ist also kostentechnisch schon ein enormer Benefit, plus die anderen Aspekte, die ich eben genannt habe, mit der Datenkontrolle, die man hat. Da läuft nichts in der Cloud. Ja, man kann das Modell sozusagen eigenständig voll und ganz trainieren, man hat die volle Kontrolle, ja. Also kostentechnisch lohnt sich das, wie gesagt, schon sehr, sehr schnell, und man kann die Rechnung, glaube ich, sehr, sehr einfach mit dem Dreisatz selbstständig machen.
Ja, super spannend. Und ich glaube auch, also es braucht auch diese Transparenz hinsichtlich Kosten und Mehrwert. Und ich glaube auch schon ganz am Anfang von Projekten, damit man einfach feststellen kann, okay, wann ist das denn erfolgreich? Wann habe ich denn den Mehrwert? Wie messe ich das? Ja, also super interessante Herleitung. Jetzt einmal die Frage an Eva und dann vielleicht auch nochmal an Johanna. Wie entscheidet ihr denn intern, ob ein KI-Projekt, du hattest ja vorhin diesen Funnel uns gezeigt, wie entscheidet ihr denn, ob dieses Projekt verfolgt wird? Gibt es da klare Kriterien oder ist es dann manchmal auch strategische Einschätzung oder eine Frage des Momentums? Wie geht ihr da vor?
Es ist weniger Momentum und es ist mehr strategischer Fit und die realistische Chance auf schnelle Umsetzung, kombiniert mit dem, ist das Ding skalierbar oder nicht? Ist es bankweit nutzbar, sobald es an Helena 2.0, das ist diese Plattform, die ich erwähnte, zu der unser Corporate GPT nun ausgebaut wird, ist es daran anzudocken. Und das sind neben weiteren Kriterien die im Vorhinein eben klar sein müssen und die wirklich anhand so einer Scorecard mehr oder weniger beantwortet werden, bewertet werden. Und dann kommt dieser Moment des Pitches, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, und dann läuft das ähnlich wie bei Shark Tank. Und dann gehen diese Menschen aus dem Fachbereich in dieses Komitee, pitchen dort. Und in den meisten Fällen wurde das dann im Vorhinein schon so weit validiert und angereichert, dass die Story auch stimmt. Und das ist dann der Grund, warum dieses Komitee, von dem ich erzählte, jetzt auch viele, viele Use Cases schon freigeben konnte, weil die eben entsprechend vorbereitet waren. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, das sind ganz fixe Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und wenn das Ding nicht skalierbar ist, dann wird es auch nicht entwickelt.
Und gibt es dann im Nachgang nochmal so eine Validierung, wenn das dann umgesetzt ist, hey, damit haben wir den gewünschten Mehrwert erzielt? Oder also gibt es da eine Art Monitoring drauf?
Genau, also das ist mit KPIs versehen und da können wir sowohl Useranzahl als auch Nutzungsdichte, wenn du so willst, messen und sehen eben, ob diese, wie viel Zeit in der Anwendung verbracht wird, aber auch wie viele Mitarbeitende wirklich das Teil nutzen. Genau.
Okay. Johanna, wir hatten auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ja diese Balance gibt zwischen, man will, dass die Leute das viel nutzen. Gleichzeitig sind ja zum Teil auch, gerade wenn man mit diesen Co-Pilot-Systemen arbeitet, die sind auch so, haben eine Architektur, oder man sagt auch so Slot-Machine, Verhalten, also dass auch die User dazu animiert werden, irgendwie nochmal eine Anfrage zu stellen oder das nochmal verfeinern zu lassen. Ich erwische mich manchmal auch noch dabei, denke so, okay, einmal geht noch. Wie stehst du zu dem einen Thema, okay, da entstehen auch Kosten, es ist nicht umsonst, aber auf der anderen Seite, okay, wir brauchen aber auch das Experimentieren, das und wir dürfen nicht von Anfang an da so eine Kostenbrille drauf haben, dass man da vielleicht auch Innovation im Keim erstickt.
Ja. Ich sehe das ein bisschen zweigeteilt. Ne? Das eine sind wirklich die großen Use Cases und großen Topics, die man bringen möchte. Da gibt es super viele von. Da haben wir auch einen sehr stringenten Fokus, der sich übrigens nicht groß von anderen Use Cases unterscheidet. Ja, also es muss einen Kunden Mehrwert bringen oder unser Operating Model positiv beeinflussen und aus Geschäftssicht sinnvoll sein. Und das prüft man ganz klar an diversen Kriterien ab. Also Nummer eins, Kundenmehrwert. Nummer zwei, die Skalierbarkeit. Operational Impact und dann, und das ist aber auch die große Frage, die ich da auch immer noch sehr wichtig finde, die Integrierbarkeit. Wie gut, einfach und sicher, auch regulatorisch kann man das wirklich integrieren. Das ist der eine Teil. Da sind wir sehr stringent und sehr fokussiert. Da haben wir unsere AI100 und gehen da wirklich auch mit unserer Gruppe sehr fokussiert an die Themen dran, um die durchzusetzen. Und den anderen Punkt, den sprichst du jetzt an, der betrifft so dieses Thema Enablement. Wie stark lasse ich auch dezentral Menschen ausprobieren, ohne gleich mit einer Kostenkeule oder Ähnlichem zu kommen und zu sagen, nee, lieber mal nicht so dolle, es wird zu teuer. Das ist ja immer die Frage, was willst du triggern? Ja, also wenn du jetzt Inspiration und Mindset und das Ausprobieren triggern willst, dann würde ich empfehlen, diesen Kostenaspekt nicht als erstes aufzulegen. Nichtsdestotrotz musst du es natürlich, sage ich mal, managen, weil das macht nur Sinn, wenn das vernünftig genutzt wird und da auch was bei rauskommt. Ja, also ich glaube nicht an hunderte ganz kleine Use Cases persönlich, aber das sind unterschiedliche Ansatzpunkte. Wenn ich die Leute motivieren will, sich damit auseinanderzusetzen und ein Gefühl dafür zu kriegen, dann ist das ein Investment. Ja. Aber kein Investment in den Use Case, sondern ein Investment in die Menschen, die ich tätige, für eine Weiterentwicklung und den Horizont da eben breiter zu machen, damit sie das gut begleiten können. Also das würde ich unterscheiden.
Ja, spannend. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Wir haben jetzt schon 20 Minuten geredet und gerade ist zum ersten Mal das Wort Regulatorik gefallen. Sind nicht spannend, aber dazu sprechen wir gleich auch nochmal. Und das Zweite ist ja auch spannend, dass man sagt, man will empowern und dass es genutzt wird. Ich kenne ein Unternehmen, die weisen aus, so viele Tokens hast du schon verbraucht. Ganz ohne Wertung, aber damit einfach transparent ist, ah, okay, das, was ich hier tue und wenn ich es jetzt nochmal verfeinern lasse und mir noch ein Bild generieren lasse und nochmal ein Dokument erstellen lasse, das kostet Geld. Also, dass man diesen Aspekt auch nicht aus den Augen verliert, weil das durchaus ja, je nachdem, wie groß die Integration ist, also schon auch P&L relevant wird. Karim, du hast in dem Use Case gar nicht so sehr diesen Kostenfaktor benannt, sondern einen ganz spannenden Effekt, dass aus dem Upskilling sich eigentlich was Neues kreieren hat lassen. Willst du darauf nochmal eingehen? Also was hat IKEA geschafft, was vielleicht auch für uns interessant sein könnte?
Genau. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Javan-Effekt kennt, hat den schon mal jemand gehört? Wenn eine Effizienzsteigerung von Ressourcen dazu führen, dass er noch öfters benutzt wird oder häufiger benutzt wird. Man hat das beispielsweise bei Radiologen gehabt, wo man vor ein paar Jahren noch gedacht hat, durch KI und diese ganzen Scans, die automatisiert werden, wird man weniger Radiologen brauchen. Aber das Gegenteil ist passiert. Man braucht jetzt viel mehr Radiologen, weil es so günstig geworden ist. Und ich glaube, es ist eine Frage, ich kenne mich leider nicht gut genug in der Finanzbranche aus, zu überlegen, wie kann man Effizienzsteigerung nutzen, um neue Möglichkeiten zu schaffen.
Genau. Ja, ich glaube auch, es ist ja so ein bisschen auch ein Trugschluss. Human Intelligence, also wenn man jetzt auch so in den medizinischen Bereich guckt, das ist ja wahnsinnig teuer. Also bis ich irgendwie einen Arzttermin bekomme mit einem Spezialisten, das ist sehr teuer. Das heißt also, wo kann ich künstliche Intelligenz einsetzen und auch ja, den Zugang dazu demokratisieren. Also ich muss nicht privat versichert sein und irgendwie, wenn ich gesetzlich versichert bin, 5 Wochen auf einen Termin warten, sondern da gibt es Lösungen, die insgesamt den Prozess verbessern, beschleunigen und in der Qualität steigern können. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Ansatz, wenn wir über Themen nachdenken. Und das wurde heute Morgen ja auch schon oft gesagt, dass es nicht darum geht, nur die bestehenden Prozesse zu automatisieren, sondern nochmal an die Wurzel zu gucken und auch zu überlegen, welche Upside habe ich eigentlich? Also was kann ich mit der frei gewordenen Kapazität eigentlich machen? Und ich fand auch den Vortrag von Susanne vorhin ganz spannend, weil es gibt durchaus auch in Beratungssituationen die Situation, der Kunde guckt dir dabei zu, wie du irgendwelche Masken ausfüllst. Das braucht es halt nicht mehr, sondern ich kann Human Intelligence wirklich freisetzen für Prozesse, die Human Intelligence auch benötigen. Zurück zu euch. Und wir wollen noch mal raufgucken. Du hattest es vorhin angesprochen, Eva, dieses Thema Adoption. Und da hatte André gesagt, es gibt unterschiedliche Formen von Adoption, weil ihr habt ganz viel auch in der Dunkelverarbeitung. Da frage ich mich, wie viel Adoption braucht es dafür, auch wenn jetzt zum Beispiel diese Objektbewertung, wenn die jetzt KI generiert wird, was ist sozusagen notwendig bei den Mitarbeitern dafür irgendwie Verständnis und vielleicht auch Zuspruch oder auch aktive Nutzung einzufordern im Vergleich zu diesen Copilot-Lösungen, die ja dann doch erfordern, dass sie wirklich aktiv genutzt werden.
Ja, auch ich bin der Ansicht, dass die Adoption nicht überall gleich hoch sein muss und dass wir, auch wenn es ein hehres Ziel ist, das vermutlich auch nicht erreichen können. Also es wird unterschiedliche Level geben. Grundsätzlich ist der Idealzustand aber, dass meine Mitarbeitenden in der Lage sind, intuitiv mit KI zu interagieren und KI eigentlich in jedem ihrer Arbeitsprozesse längst nutzen und mitdenken. Ne? Und das ist allerdings ein weiter Weg, weil es, auch du hast das Wort benutzt, ein gewisses Mindset voraussetzt und daran arbeiten wir. Ne? Immer wieder dieses macht eure Köpfe auf, denkt daran, es gibt da eine Technologie, die unterstützt euch ganz aktiv. Ihr müsst nur noch dahin kommen, dass ihr sie intuitiv für euch nutzt und dann legt sich dieser Schalter um, von dem ich gesprochen habe.
Das klingt ja auch so, als wäre dieser Auftrag, sich weiterzubilden und zu lernen, jetzt an alle gerichtet. Also man könnte ja manchmal meinen, man geht in die Schule, man besucht die Universität und dann hat man seinen Job und dann ist das irgendwie abgeschlossen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so. Oder wie seht ihr das?
Ich persönlich glaube nicht, dass dem noch so ist. Ich habe den Eindruck, dass selbst jemand, der sehr tech-affin ist und der sich für das Thema interessiert, da sogar für brennt, dass man immer das Gefühl hat, noch nicht alles verstanden zu haben oder noch nicht alle News für sich eingeordnet zu haben. Doch du hattest erwähnt, es gibt immer wieder so viel Neues jede Woche, man kommt schon fast nicht hinterher. Und es ist jemand, der dafür brennt. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich ganz normaler Bankangestellter oder Angestellte bin, dann kommt durchaus so ein Gefühl der Überforderung auf. Und deswegen versuchen wir wirklich auch mit unseren Führungskräften, wie ich erwähnt hatte, alles daran zu setzen, dieses Mindset in die Köpfe zu bekommen. Es ist ein Thema von lebenslangem Lernen. Stärkt eure digitale Kompetenz, fördert die immer weiter und enabelt euch quasi selbst, macht selbst für euch ein neues Level auf. Und nutzt, auch das ist die Botschaft, nutzt AI für euch einfach als Empowerment. Nutzt es privat wie beruflich. Ihr hebt euch so aufs nächste Level. Das ist die Message.
Ja, vielen Dank. Johanna, ich habe gesagt, wir reden nochmal über Regulatorik und Governance. Jetzt mit Instant Mortgage. Gab es da regulatorische Hürden? Ich frage einfach mal ganz unbedarft. Wenn ja, wie habt ihr die gemeistert?
Naja, also ich glaube, also das war natürlich eine regulatorische Challenge, sowas Neues in den Markt zu bringen, ne? Keine Frage. Aber wir haben dann einen sehr engen Schulterschutz mit der Aufsicht gehabt und haben einfach von Anfang an da einen wirklich intensiven Austausch gehabt und einen kooperativ-konstruktiven Lösungsweg gesucht. Wir sind da auch wirklich eine geraume Zeit in sogenannten Parallel Run gegangen und haben die automatisierte Lösung neben der rein manuellen Lösung laufen lassen. War auch ganz spannend, welche Insights man in die eine oder andere Richtung generiert hat. Weil zum einen hat die KI vom Mitarbeiter gelernt, so Sachen wie meine Garage oder die Überdachung der Terrasse, das hat die noch nicht so gut erkannt. Und umgekehrt war es aber so, dass digitale Daten, wenn man so Baupläne von 1970 hat, ja, die sonst manuell eingereicht werden, da natürlich andersrum einfach bessere Daten hatte. Ne? Das haben wir aber wirklich sehr stark im Schulterschluss gemacht. Und wir haben ja dieses Credo, und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, wir haben ja immer den Human in the Loop drin. Das ist auch so ein Entscheidungskriterium, das wir vorne haben, weil am Ende des Tages haben wir hier sensible Daten vom Kunden. Wir treffen eine Entscheidung für einen Kunden, die für diese Person oder für diese Personen einfach eine Riesenauswirkung haben. Und das ist eine Verantwortung, die wir da auch sehen, und Regulatorik hin oder her. Wir sind also alleine, wir als Bank mit dem, was wir arbeiten, haben natürlich den Anspruch, das für unseren Kunden so sicher, transparent und fair zu gestalten, wie es nur geht. Und ehrlicherweise hilft die Regulatorik da, das bereits im Design mit zu implementieren. Ja? Und das wäre ohne die Regulatorik und ohne den Zusammenarbeit mit der Aufsicht so auch gar nicht möglich gewesen. Also von daher, bin eigentlich aus dem Business. Es ist nicht mein Hauptfeld, die Governance zu betreiben. Aber in dem Fall muss ich sagen, hat das zwar im ersten Moment vermeintlich einen Tick länger gedauert, hat uns jetzt aber für die Skalierung in den anderen Bereichen einfach eine super Grundlage geschaffen und war total wichtig aus meiner Sicht.
Ja, dazu kann ich aber sagen, also ja. Das ist ähnlich, ich sehe das ähnlich. Also es ist nicht einfach eine Checkliste, die irgendwann im Prozess kommt, sondern eigentlich so eine Art Navigationsleitfaden. Ich glaube, so muss man es eigentlich sehen. dass man das von Anfang an mitdenkt. Weil bei uns zum Beispiel der Fall, ich sag mal, wir wollen natürlich gerne alle Telefongespräche auch im Rahmen von Tonalität, wie fühlt sich der Schuldner und so weiter, am liebsten analysieren. Wenn man das von Anfang an sich aber anguckt, dann ist das ein kritischer Fall, weil das nach dem EU-AI-Act, sag ich mal, biometrische Daten sind. Und das kann man schon machen, ja, man kann das machen, aber da muss man ganz viele Dinge sozusagen berücksichtigen in dieser EU-AI-Act auf Transparenz, dann Nachfassen, Auditierbarkeit, dann Explainability und. Und ist dann in diesem Hochrisikosegment. Und wenn man das architektonisch gleich mitdenkt, kann man sich auch die Frage stellen, ist das wirklich das? Also welches Ziel will ich ja nicht erreichen? Und vielleicht reichen am Anfang auch schon eine Analyse von Textsignalen oder anderen Aspekten als ersten Schritt und nehme dann erst den zweiten Schritt sozusagen mit. Also auch bin ich vollkommen bei dir, dass man das architektonisch eigentlich immer mit berücksichtigen soll. Und dann Human in the Loop natürlich ist so ein Ansatz, den man auch grundsätzlich dann verfolgen sollte.
Ich bin total happy, dass wir genau diesen Ausschnitt hier einmal beleuchten, weil ich glaube, das fehlt ganz oft auf, insbesondere auf so Tech-Konferenzen, also dass man nicht die Regulatorik basht, sondern du hast es vorhin Schulterschluss genannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall Gesprächsstoff für später noch. Also wie geht es genau, Schulterschluss mit der Aufsicht? Aber dass man einfach anerkennt die Notwendigkeit, dass es das gibt und zum anderen, dass wenn man sich dann zusammentut, zum einen Rechtssicherheit hat und auch, dass dieses Vertrauensthema, was ja so sensibel ist, was wir heute auch schon ganz oft gehört haben, dass man sich damit so eine Art ja, Zertifizierung auch abholt und auch, auch Standards neu setzt. Weil ich glaube, irgendwie diese Illusion von, da gibt es schon jemand, der hat einen Plan, ich glaube, die ist schon lange aufgebrochen. Und die einzige Antwort kann ja nur sein, wir tun uns zusammen und überlegen die bestmöglichste Lösung, im Zweifelsfall iterativ, im Parallelbetrieb. Also super, super inspirierend. Ich glaube, da ist ganz viel ja, Stoff drin für vielleicht nochmal ein separates Panel. Ja. Ich schiel hier so, ich habe einen ungünstigen Platz für die Uhr.
22.
Okay, danke. ja, also ich glaube, da ist ganz viel drin. Und ich möchte aber nochmal so einen Twist machen, weil wir haben jetzt viel über Banking gesprochen, wir haben viel, ein bisschen was über Regulatorik und über Kosten gesprochen. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu uns selbst, zu uns Menschen. Und deshalb die Frage an dich, Karim, wenn wir jetzt ganz viele KI-Aufgaben delegieren oder Aufgaben an KI delegieren, was passiert eigentlich mit dem Menschen und worauf sollten wir achten?
Super spannender Punkt. Ich glaube, also ich nutze KI jeden Tag. Ich glaube, eines der Sachen, die so ein bisschen untergehen, ist, wie wir KI nutzen, damit es ein Denkverstärker wird und kein Denkersatz. Ich gebe zwei Beispiele. Wenn ich jetzt aus der Kreativitätsforschung, das ist der Bereich, wo ich tief drin bin, anschaue, kreatives Denken. 95% von kreativem Denken passiert im Unterbewusstsein. Wir haben so Eureka-Momente unter der Dusche, beim Spazieren, wo wir plötzlich diese Idee haben. Weil wir in einem Moment von Entspannung sind und Ruhe, wo das Gehirn nach innen schaut und das Default-Mode-Network, so nennt sich die verschiedenen Netzwerke im Gehirn, die gehen aktiv, wo sehr unterschiedliche Gedanken miteinander verbinden und eine Idee entsteht. Wenn wir jetzt KI uns anschauen und wir als Beispiel, nehmen wir, wir sind am Jungfernstieg und sehen, wie eine Ente den Kopf ins Wasser tut und wir fragen uns, warum tut die Ente den Kopf ins Wasser? Dann könnten wir sofort ChatGPT fragen, warum tut eine Ente den Kopf ins Wasser? Wir kriegen die Antwort sofort, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Info ins Kurzzeitgedächtnis geht. Anstatt wenn wir die KI fragen würden, hey, ich will wissen, warum Enten ihren Kopf ins Wasser tun, aber leite mich mit weiteren Fragen hin und gib mir nicht die Antwort sofort. Wir kreieren bewusst Reibung, was die Chancen erhöht, dass es ins Langzeitgedächtnis geht. Und ähnlich wie bei einem LLM-Modell braucht auch das Gehirn Daten und das Langzeitgedächtnis. Und da müssen wir sehr darauf achten, weil es gibt mehr und mehr Studien, die dann zeigen, dass die Gehirnaktivität massiv reduziert wird. Von BCG gab es eine Studie letzte Woche, wo es nicht ums Thema Upskilling geht, sondern Reskilling, weil viele Führungskräfte sehen, dass Leute kritisches Denken verlernen und sie über das Thema Reskilling denken, Räume zu schaffen, wo es keine KI gibt und man bewusst kritisches Denken übt. Das heißt, KI so zu nutzen, zu wissen, wann nutze ich als Effizienzsteigerung und wann als Denkverstärker, das wird die große Herausforderung sein. Und auch den ersten Draft nicht unbedingt an die KI abzugehen, sondern selber darüber nachzudenken und dann die KI zu fragen, hey, was hältst du von dieser Denkweise? Gib mir jetzt hier andere Denkweisen. Wie würde ein Biologe drüber nachdenken, um wirklich das eigene Denken zu stärken? Das wird, glaube ich, eine große Herausforderung.
Soll ich dann meinen Use Case noch teilen? Oder haben wir noch Zeit? Dürfen wir verlängern?
Ja, ja.
Nee, weil Karim und ich haben im Vorgespräch ja darüber diskutiert sehr stark und ich fand das auch mega spannend, weil es mir genauso geht. sag ich mal, ich lese eine E-Mail, habe irgendwie einen komplexen Sachverhalt, kriege dann irgendwie so eine Antwort von der KI zurück, ja, schicke das raus meinetwegen und frage mich, habe ich wirklich, also habe ich mir das gemerkt, was da eigentlich drin stand? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass gerade dieses kreative Denken, ich gehe gerne laufen, privat, ja, sehr, sehr viel und wenn ich Zeit habe morgens. Und ich habe früher immer, sag ich mal, Hörbücher gehört und manchmal auch gar nichts, ja, oder keine Ahnung, Musik. Und ich habe mir tatsächlich zur Angewohnheit gemacht, dass ich entweder gar nichts mache, die Natur genieße oder ein Problem mit der KI diskutiere, während ich laufen gehe. Und das ist tatsächlich extrem gut, weil wir dann uns dieses Problem so sukzessive erarbeiten und auch komplexe Probleme. Wie funktioniert ein Transformer-Modell? Können Sie mal fragen, wenn Sie die erste Antwort nicht verstehen. Ja, aber wenn man dann sehr lange mit ihm diskutiert und dann ins kleine Detail geht, dann versteht man das. Oder bei mir ist sogar so, ich meine, die KI kennt sogar meinen Kontext mittlerweile. Ehrlicherweise, ich kann sogar fragen, ich brauche ein Geschenk für meine Frau.
Oh.
Und dann weiß die KI schon, ah, wir haben einen Hund und da pflücken das. Und so komme ich halt auch schnell zu guten Ergebnissen. Nicht immer, ja, aber meistens. Und auf jeden Fall, der Hintergrund ist auch nicht immer nur das Ergebnis, aber die Sachverhalte, die wir diskutiert haben, kann ich mir deutlich besser merken, wenn ich in dieser Situation, wie du sagst, beim Spaziergang oder beim Laufen bin und eher so einen Diskussionskontext eben habe. Ne?
Ja.
Ja, also.
Ja, vielen Dank. Und also ich habe viele Fragen, unter anderem, welche Pace du läufst, wenn du komplexe KI-Probleme diskutierst.
Trainingsstunden.
Okay. Aber vielleicht auch noch letzter Satz von mir. Ich habe für dieses Panel in der Vorbereitung habe ich mir einen Podcast dann erstellen lassen und dachte, das ist ja super spannend und möchte mit den Worten abschließen. Ich glaube, es liegt an uns allen, dass wir Use Cases wirklich produktiv einsetzen können und diese Erinnerung, dass wir als Menschen selber das Denken nicht verlernen, ist essentiell. Und das kann anstrengend wirken und gleichzeitig auch befreiend, weil wir können alle einen positiven Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, hier ist genau der richtige Ort, das zu thematisieren. Hier sind Denker und Lenker, Denkerinnen und Lenkerinnen. Und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr die nicht jetzt stellen, sondern gleich in der Pause an die wunderbaren Panelisten. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ganz kräftigen Applaus an euch.
Danke dir.
Danke dir, genau.
Ciao.